The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 3. August.
I think that it's important for us to show support for Taiwan. I also think that we have, none of us has ever said we're for independence when it comes to Taiwan. That's up to Taiwan to decide.
Nancy Pelosi hat Ende Juli angekündigt, bei ihrer Asienreise einen Zwischenstopp in Taiwan einlegen zu wollen. Genau das hat sie jetzt auch getan und die Chinesen sind darüber ziemlich erbost. Sie sehen ihre Reise als Provokation. Der Sprecher der chinesischen Staats- und Parteiführung fand klare Worte. Wenn Nancy Pelosi Taiwan besuche, verletze das Ein-China-Prinzip und füge den Beziehungen zwischen China und den USA großen Schaden zu, so der Sprecher. Davon hat sich die Sprecherin des Repräsentantenhauses in den USA aber nicht beeindrucken lassen. Gestern gegen 17 Uhr unserer Zeit landete sie mit der Maschine der Luftwaffe in der Hauptstadt Taipeh. China hat unterdessen sein Militär mobilisiert und Übungen abgehalten. Seit Montag patrouillieren mehrere chinesische Kriegsschiffe in der Nähe der inoffiziellen Pufferzone in der Meerenge. Während Chinesen an der Ostküste am Festland im Meer badeten und sich sonnten, fuhren gestern chinesische Panzer direkt am Fujian Beach entlang in Richtung des 100 Kilometer entfernten Taiwans. In Taiwan hingegen ist man über den hohen Besuch aus Amerika sehr erfreut. Taiwanesen haben sich auf den Straßen zusammengefunden, um Nancy Pelosi lautstark zu begrüßen. Nicht alle Amerikaner sind glücklich über die Reiseroute der Politikerin. Wie genau die Stimmung in den USA ist, das bespricht nun meine Podcast-Kollegin Laura Block mit Angelika Ahrens. Sie ist Journalistin und lebt seit vielen Jahren in New York.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Ahrens.
Guten Morgen, Frau Block.
Lange war ja unsicher, wie Pelosi auf die Drohungen der Chinesen reagieren würde. Gestern ist sie dann tatsächlich in Taipeh gelandet. Warum hat sie doch an ihrem Plan festgehalten?
Nancy Pelosi ist eine langjährige, lautstarke Kritikerin Chinas. In China gilt sie sogar als feindselig. Und sie hat ja schon bereits als Kongressabgeordnete Kaliforniens damals 1991 Peking besucht, also 2 Jahre nachdem die chinesischen Truppen das Feuer auf die demonstrierenden Studenten eröffnet haben. Sie ist eine große Unterstützerin des Dalai Lama und die Rechte der Tibeter. 2015 hat sie zum Beispiel mit offizieller Genehmigung der chinesischen Regierung Lhasa, die Hauptstadt Tibets, besucht. Und Taiwan ist natürlich jetzt der größte Brennpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und China. Chinas Eingriffe in den Luftraum und in die Gewässer in der Nähe von Taiwan sind in den letzten Jahren immer aggressiver geworden, haben das Konfliktrisiko erhöht. Und da versucht natürlich jetzt Nancy Pelosi auch Demokratie in den Vordergrund zu stellen.
Das ist der eine Grund, aber im Herbst steht ja auch noch der Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas an. Was hat das genau mit dem Konflikt mit Taiwan zu tun?
Ja, im Herbst wird auf einem Kongress der Kommunistischen Partei wahrscheinlich Staatschef Xi für eine dritte Amtszeit als Vorsitzender bestätigt. Vor diesem Treffen meinen Beobachter, dass er im Ausland noch einmal Stärke vermitteln will, insbesondere in der Taiwan-Frage. Im Juni beispielsweise hat Peking schon den Ton erhöht, als das Außenministerium erklärte, dass China die Gerichtsbarkeit über die Straße von Taiwan habe. Und das muss man sich so vorstellen, das ist eine sehr wichtige internationale Wasserstraße. Da geht es natürlich auch um wirtschaftliche Interessen. Und im letzten Jahr haben die Chinesen schon Militärflugzeuge zunehmend im Luftraum in der Nähe von Taiwan sondiert. Und jetzt ist natürlich mit Hinblick auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine und den Krieg dort natürlich auch die Demokratie Taiwans im Vordergrund.
Jetzt reist auch noch eine ranghohe US-Politikerin nach Taiwan nach einem Vierteljahrhundert. Warum macht Pelosi das gerade jetzt?
Es ist der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert sogar in der Demokratischen Inselrepublik. 1997 war Newt Gingrich als Sprecher des US-Repräsentantenhauses, also ein Republikaner, das letzte Mal in dieser Funktion dort zu Besuch. Und Nancy Pelosi hat nach ihrer Ankunft in Taiwan auch in einem Statement verlauten lassen, der Besuch sei ein Zeichen von Amerikas unerschütterlichem Engagement für die Unterstützung von Taiwans dynamischer Demokratie.
Und was sagen die Amerikaner dazu?
Ja, wie ist die Stimmung in den USA? Die Reise war im Vorfeld umstritten. Die Lage war vor ihrem Besuch in Taiwan politisch angespannt in den USA. Während US-Präsident Biden sagte, das US-Militär habe ihm gesagt, dass es kein guter Zeitpunkt für Nancy Pelosi ist, Taiwan zu besuchen. Laut Mitarbeitern hat er sich dazu aber entschlossen, sie nicht direkt zu bitten, ihre Reise abzusagen. Ganz einfach, weil er die Unabhängigkeit des US-Kongresses respektiert und respektieren will. Im Vorfeld haben ihn dann aber auch natürlich die Republikaner ein bisschen untergraben. Die Republikaner haben nämlich die Sprecherin Nancy Pelosi ermutigt, dorthin zu fahren. Und klar ist natürlich auch, mit dem Besuch Pelosis erreichen die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, also zwischen den USA und China, einen neuen Höhepunkt.
Frau Ahrens, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Vitaly Sitsch ist Journalist in Kiew bei der New Voice of Ukraine. Seine Einschätzung zu einer ukrainischen Gegenoffensive gibt es gleich.
The world media are talking about possible Ukrainian counteroffensive in the south. I would love to believe that, but I think it will be difficult.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weisbach berichten über Quartalszahlen von PayPal und Starbucks und wissen, warum der Dieselpreis stetig steigt. Wir wundern uns über die Energiekonzepte mancher DAX-Unternehmen und sprechen mit einer Teilnehmerin der Deutsch-Olympiade. Der Krieg verstummt nicht in der Ukraine. Das Sterben geht weiter, der russische Angriff geht weiter, die Ukrainer verteidigen sich weiter. Ziel von Selenskys Truppen ist es aktuell, den Süden zurückzuerobern. Ob das gelingt, muss die Zeit zeigen. Ich habe angerufen in der Ukraine bei Vitaly Sitsch. Er ist Journalist und Chefredakteur der New Voice of Ukraine. Die wurde 2014 gegründet und 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreiben auch im Krieg eine News-Webseite und einen landesweiten Talk-Radiosender. Die Pioneer Foundation unterstützt die New Voice of Ukraine, damit sie weiter unabhängig berichten kann. Vitaly ist in Kiew, eine Stadt, in der sich die Menschen bemühen, wieder ein Stück weit Normalität zu simulieren. Restaurants und Cafés sind offen, ab 11 Uhr abends gibt es eine Ausgangssperre. Die Sirenen für den Luftalarm heulen nur noch einmal am Tag. Good morning, Vitaly.
Good morning.
After having fled to the western part of Ukraine, you've returned to Kiev and you've been there for a couple of months now. What is your day-to-day life like right now?
Well, yes, I took my family to the western border, to a Slovak border, and they flew to Ireland, to Dublin. That's my wife and my twins. They will be 9 years old in two weeks.
Just like my son.
Yeah, which I will probably not be able to share the celebration with them. Then I worked in Lviv for about 2 months, and as of mid-May, I'm here in Kyiv. Well, I mean, the city is being changing quite drastically. I mean, when I came, Kyiv is usually quite congested in terms of traffic and parking. And when I came, there were just a few cars in a parking lot in my backyard. And it's high rises. Now it's all packed. So it's basically all the restaurants are open, cafes are open. The one group of Ukrainians that is not in a hurry to return back is mothers with children.
Yeah, understandably.
I mean, I've been here in the war since the beginning, so I'm fine with air raid sirens. But those who have not been here, like my wife traveled here from Ireland with kids for 2 weeks, and for them it's a little nervous, and that's understandable.
How often are you hearing airstrike sirens?
Well, we used to have them about three times a day, but now we hear them not as often. I think Putin's running out of this long-term, high-precision missiles. But we still get them once a day.
And you say, is it something that you get used to after a while? Like, I can't imagine it as someone who's never been in that situation, but do you get used to it?
Well, different people have different kind of tolerance and resistance degree. I'm okay with it. I mean, we've seen The missile strikes on residential areas quite often in Ukraine over the last couple of months, but not that often in Kyiv. There have been three or four times in Kyiv. There have been a lot in Mykolaiv in the south, in Odessa, in Kharkiv, and so on. So a lot of people figured that we actually have no way out. You either get nervous all the time, stressed, or you just accept it.
I read that that in Kyiv you could almost forget that your country is at war, of course, other than the airstrike sirens. Is that true? I also read in the New York Times that nightlife is returning to Kyiv despite the curfew.
I read that, yeah. Kyiv was quite famous for the night parties before the war. Well, it is in a way, but you also see a lot of checkpoints. Your documents get checked if you're driving. There is a curfew. You cannot travel in the city after 11 p.m. and you cannot call a cab starting 10:30 because most taxi drivers would not come. Then the stores would close at 9 p.m. and restaurants because people need to get home before the curfew. The employees. There's a lot of women and female in the army and police now. So most checkpoints is women with machine guns. And then, so, I mean, you see it's not a peaceful city, but of course it's much better and people try to get away from this news flow, which is terrible, and try to live a normal life, even though we're all hooked up to the events that are happening. All of us have people who get killed. There's lots of Ukrainians getting killed. There are reports about tortures. You probably saw that one. Castration really was terrible. And there was an explosion of Ukrainian Azov fighters in Donetsk prison. So we all hooked up to news and we follow the developments, of course.
Yeah,
not
of course.
In the best mood, but otherwise Kyiv is functioning quite well.
Ich habe ihn gefragt nach dem zweiten Krieg, der nicht mit Panzern geführt wird, die Propagandaschlacht. Das russische Fernsehen berichtet treu auf Kreml-Linie. Vitali sagt, er glaube, es sei schwer, die Köpfe der russischen Bevölkerung zu erreichen. Viele wollten Putin glauben, denn wenn sie es nicht glauben würden, müssten sie eben etwas tun. Aber das ist gefährlich und bedeutet Gefängnis. Der Riss gehe durch viele Familien. Er kenne einen Mann in der Ukraine, dessen eigene Mutter in Russland ihm nicht glaube, dass die russische Armee so brutal vorgeht.
Do you think there's any way to reach the Russian populace with information that's not all skewed and propaganda?
I doubt it. It's very difficult. I mean, they've plastered everything, pretty much, including social networks and everything. Now, another problem is that a lot of Russians are willing to believe this. It's I'm sorry to say, but it's chauvinism. Even racism is a bit quite widespread in Russia, and it's just fallen on fertile soil now, propaganda. For example, my relatives in Moscow, my wife's sister is a Russian citizen. They know everything. They understand everything, but they're afraid of speaking out. They're sharing that information with their friends and saying quite a lot of them are supporting the war and are misled by what's going on.
But that's probably also dangerous to do in Russia, right?
Yeah, it's very dangerous to do. You just get 7 years in jail. So I guess that qualifies for dangerous. And basically, I think one of the reasons they're not willing to believe that, because the moment you do, you have to do something with that information. You have to put up your conscience. You have to explain to yourself why you're allowing this happen. So for a lot of people, it's just much more comfortable to deny attacks on Ukrainian civilians as fake. I have a friend of mine, it's my classmate in Vinnytsia. You know, there was a missile strike on Vinnytsia.
Yeah.
And he was right there. His business office is there. He didn't suffer. He's from Chelyabinsk, which is Russia. It's Ural Mountains. So his mother is in Chelyabinsk. And they communicate. And she would tell him all the time that this is all a fake. And he said, so, mother, am I a fake too? So he banned her on all social networks.
Oh, that's how deep it goes, huh?
even yes. within the family, even her own son, she doesn't believe. She'd rather believe Russian propaganda.
His sister in Chelyabinsk understands everything and believes him, but his mother doesn't, because there was no way that the armed forces of Russian Federation could be killing children, raping women, and bombing civilians. She said it's just not true. You're watching too much Ukrainian television. Hmm. She says, but I'm here. I'm not watching television.
Vitali sieht nicht besonders optimistisch in die Zukunft. Er glaubt, dass irgendwann ein Status quo herrscht. Dann würde es Verhandlungen geben. Er ist skeptisch, dass die Ukrainer es schaffen, den Süden zurückzuerobern. Viele russische Truppen sind dort, aber einen Kompromiss könne es vielleicht hinsichtlich des Donbass geben, aber nicht hinsichtlich des Südens, so Vitali. Den werden die Ukrainer niemals aufgeben. Darüber wird nicht verhandelt.
How do you anticipate things playing out over the next weeks and months? Would you be willing to wager a guess or a prognosis as to how things might play out?
Yeah, it's always been difficult to do prognosis. The world media are talking about possible Ukrainian counteroffensive in the mm-hmm. south. I mean, I would love to believe that, but I think it will be difficult. We see now Russians moving lots of troops from Donbass via Crimea to the south. And Ukrainian army hasn't had a big track record in offensive operations. We've been defensive all the time. So that will be difficult. I think there will be some kind of a status quo emerging in the next month, where both sides realize they may no longer advance, and that the better alternative is sit down and negotiate something.
Some kind of a compromise.
Yeah, well, the nature of the compromise, that's the most painful thing for Ukrainians, because I think something can be discussed with Donetsk and Lugansk. Actually, most men have been killed there, and it's not an exaggeration. But the south will probably not be a matter of negotiations, and any pause in the war will be temporary, I'm afraid, unless, you know, Russians withdraw from the south.
I can imagine that you're just kind of in a fight or flight mode the entire time. And I can imagine that there's going to be an entire country of people who are just absolutely traumatized after this. And I can't imagine what you and your countrymen and women are going through.
We have already people who are traumatized in a direct sense. And then when it's over, it often comes the injuries when the tension is over. So we're still in the war, but I think a lot of people are already suffering. So I ran this morning and exercise, and that keeps me through the day.
Mm. I'm glad to hear it.
If I miss a couple of days, then I feel worse. And then, of course, you sleep, then, you know, these images come back to you. So there is no way to get away from that completely. But we try to be in a good mood, because we also have to support the people. For example, on air, like you are doing now, because they obviously getting the news already. They know what's going on. So I don't think we have a right to be whining on air and everything. Mm-hmm. So we just try to focus on the Russian economic destruction and make fun of Medvedev and Putin and other things.
Vitali, thank you to you and your team for holding your ground and for doing such important work, reporting on what's happening in your country, and of course for not allowing us to look away, as painful as it is. So please stay safe, and I hope we can stay in touch.
Thank you so much.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da herrscht zwar parlamentarische Sommerpause, aber hinter den Kulissen macht Politik niemals Pause. Auf unserem Redaktionsschiff The Pioneer One hat Chefredakteur Michael Bröker zum politischen Sightseeing eingeladen. Gemeinsam mit Pioneers und einem politischen Gast geht es dabei auf dem Schiff durch das Berliner Regierungsviertel auf der Spree. Diesmal dabei Carsten Linnemann. Er ist 44 Jahre alt und sitzt für die CDU im Deutschen Bundestag, und er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU.
Hast du noch Kontakt zu Angela Merkel?
Nein.
Hat Friedrich Merz eigentlich Kontakt zu Angela Merkel?
Weiß ich nicht. Glaube, wenn, dann ganz, ganz wenig. Weil sie kommt ja, glaube ich, auch nicht zu unserem Parteitag.
Habe ich bei The Pioneer exklusiv gelesen.
Genau. Ja. Finde ich nicht gut übrigens.
Ist das ein Affront oder ist das, ich halte mich raus, das ist jetzt euer Ding, oder hat es tatsächlich mit Merz zu tun?
Weiß ich nicht, aber ich finde es nicht gut. War 16 Jahre Bundeskanzlerin der CDU und gehört unserer Partei an. Wir haben Bundesparteitag und da gehört es sich, dass man auch mal guten Tag sagt.
Wird das auch eine Art Abrechnung mit diesen 16 Jahren, wenn es um Sicherheitspolitik geht, Digitalisierung, Bildungspolitik? Wird das auch ein Abrechnungsparteitag mit Angela Merkels Regierungsbilanz?
Nein, das wird es nicht, weil es ja auch Quatsch ist. Also wenn ich überlege, wie auch ihr geschrieben habt, wenn sie auf Auslandsreisen war, wie sie Deutschland repräsentiert hat, wie Deutschland auch die Rolle wahrgenommen hat innerhalb der EU, auch anderweitig, wie wir die schwarze Null durchgesetzt haben, wie wir mit dem Geld, was wir eingenommen haben, ausgekommen sind. Das hat die SPD super gemacht, dieses Narrativ zu setzen. Die waren ja 16 Jahre dran. Die SPD war von den letzten 24 Jahren 20 Jahre in der Regierung. Ja, kann man auch mal sagen. Also deswegen keine Abrechnung, aber natürlich wurden da große Fehler gemacht. Also für mich der größte Fehler wirtschaftspolitisch war der Ausstieg aus der Kernkraft. Selbst wenn du ihn machst, brauchst du einen Plan, wie du einigermaßen autark Deutschland mit Energie versorgen kannst.
Der Plan war russisches Gas.
Ja.
Brücke.
Alle Eier in einen Korb gelegt. Aber man hätte ja auch mal schneller sein können im Ausbau der Erneuerbaren, die Stromleitungen, LNG-Terminals, was weiß ich. Also zumindest einen Plan zu haben, der fehlte. Und damit ist die Wirtschaftskompetenz sehr zumindest gelitten.
Wenn Sie in diesem Sommer auch mal dabei sein möchten bei einem politischen Sightseeing oder bei einem unserer anderen Events, dann informieren Sie sich jetzt gerne auf thepioneer.de/events. Danke fürs Dabeisein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind wir mitten in der Berichtssaison und meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street hat auch heute wieder interessante Quartalszahlen für uns. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Zum einen hat PayPal aktuelle Ergebnisse veröffentlicht, aber auch Starbucks. Sag uns bitte, ob beide Unternehmen zufrieden sein können.
Ja, doch, würde ich schon sagen. Die Zahlen von Starbucks sind besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Beim Umsatz gab es einen Plus von 9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders in den USA konnte gut Kasse gemacht werden. In China gab es hingegen durch die Lockdowns einen Umsatzrückgang um 44% und unterm Strich blieb insgesamt 20% weniger übrig als vor einem Jahr, was auch dem Konzern mit der hohen Inflation und den gestiegenen Ausgaben für zum Beispiel Mitarbeitergehälter zusammenhängt. Die Anleger waren aber trotzdem zufrieden, für die Aktie ging es nachbörslich um 1,5% nach oben. Bei PayPal konnten ebenfalls die Analystenerwartungen übertroffen werden, beim Umsatz gab es auch einen Plus von 9%, bei den aktiven Nutzern gab es einen Zuwachs um 6%. Trotzdem stand unterm Strich ein Verlust. Was die Anleger aber besonders gefreut hat, war die Bekanntmachung, dass Elliott Management mit einer Beteiligung von rund 2 Milliarden Dollar jetzt zu den größten Anteilseignern zählt. Für das laufende Quartal und mit der strategischen Hilfe durch Elliott geht PayPal jetzt davon aus, die Ausgaben massiv drücken zu können und gab sogar einen verbesserten Ausblick ab. Das macht den Anlegern sichtlich Mut. Für die PayPal-Aktie ging es nachbörslich um zeitweise 13% nach oben.
Vielen Dank, Anne. Und damit schalten wir nach Frankfurt am Main zu meiner Kollegin Annette Weißbach. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Du hast schlechte Nachrichten für Autofahrer. Den Tankrabatt gibt es zwar noch einen Monat, aber wer einen Diesel fährt, der muss wohl auch schon eher wieder mit steigenden Preisen an der Zapfsäule rechnen, oder?
Es ist auf jeden Fall so, dass wir immer abhängiger von russischem Diesel werden. Und das ist ein kleines Problem, denn Europa möchte ja den Dieselimport aus Russland ab nächstem Jahr stoppen. Und das hatte natürlich zur Folge, dass der Dieselpreis dann nochmal ordentlich unter Druck kommen könnte nach oben. Denn die Dieselnachfrage ist ja ungebremst hoch. Diesel wird ja nicht nur im Verkehr genutzt, sondern ist sozusagen wie ein Arbeitspferd für alle starken, schweren Maschinen. Die werden alle mit Diesel betrieben. Kurzfristig findet man da erstmal keine Lösung, denn die Raffineriekapazitäten, vor allem in Europa, die sind voll ausgeschöpft. Man könnte auf die USA ausweichen, so eine Spekulation, dass man dann den Diesel aus den USA importiert. China hat ebenso noch Kapazitäten, scheint aber kein großes Interesse zu haben, die Dieselproduktion zu exportieren und konzentriert sich eher auf den einheimischen Markt.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass so manche Unternehmen überlegen, auf Kosten ihrer Mitarbeiter Energie zu sparen. Noch sind es draußen sommerliche 30 Grad, aber bei dem Gedanken an den bevorstehenden Winter fängt so manch einer an zu bibbern. Durch Nord Stream 1 laufen derzeit nur 20% der möglichen Menge an russischem Gas und wir stehen vor der großen Frage, wie können wir genügend Energie sparen und trotzdem gut durch den Winter kommen? Mit vereinten Kräften soll das Energieproblem gelöst werden. Auch die großen DAX-Unternehmen arbeiten deswegen an einem Energiesparkonzept. Die Raumtemperatur senken ist eine Möglichkeit, aber das allein wird nicht reichen. Deswegen überlegen Konzerne wie Fresenius oder Hannover Rück, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Die leeren Büroflächen sollen dann zum Teil vermietet oder nicht mehr beheizt werden. Wie praktisch, zumindest für die Arbeitgeber. Die Mitarbeiter arbeiten dann in den eigenen vier Wänden, wo sie ja bekanntermaßen Strom, Gas und Wasser selber zahlen. Mit solchen Konzepten, in denen man die Kosten auf andere und in diesem Fall auf die Mitarbeiter umwälzt, schaffen wir bestimmt ganz solidarisch und mit vereinten Kräften den bevorstehenden Winter.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Na, dass man das Erlernen von Deutsch als Fremdsprache auch sportlich nehmen kann. Deutsch gilt ja im Allgemeinen als nicht so einfach für Ausländer. Da gibt es so einige Stolperfallen. Hier in dieser Berliner Straßenumfrage von Easy German haben deutsche Muttersprachler aus ihrer Sicht die größten Sprachhürden eigentlich schon sehr gut identifiziert.
Ich glaube, es ist schwierig zu pronouncen. Die Grammatik, würde ich sagen. Es ist der, die, das muss man halt auswendig lernen.
Ich glaube, die ganzen Formen, die verschiedenen Formen, so beim Satzbau.
Die ganz komischen zusammengesetzten Wörter. Ein Präfix und dann ist es ein ganz anderes Wort.
Man schätzt, dass aktuell auf der Welt rund 15 Millionen Menschen im Ausland Deutsch lernen, vor allem Jugendliche. Und die besten und talentiertesten Deutschschüler treffen sich gerade in Hamburg zur internationalen Deutsch-Olympiade. Sie wird vom Goethe-Institut gemeinsam mit dem Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband veranstaltet. Insgesamt 110 junge Menschen aus 56 Ländern nehmen daran teil, beispielsweise aus Indien, den USA, Pakistan, Ghana, Israel, Bangladesch und Japan. Die Projektleiterin Sena Dirani vom Goethe-Institut erklärt in der ARD, worum es geht.
Die internationale Deutsch-Olympiade hat ganz viele Ziele, aber eines davon ist auf jeden Fall, dass wir die Schülerinnen für die deutsche Sprache begeistern möchten und ihnen hier mit dem Aufenthalt in Deutschland natürlich den Zugang zur deutschen Kultur und Zivilgesellschaft eröffnen möchten.
Das hat mich interessiert und wir haben in Hamburg zwischen zwei Wettbewerben die 17-jährige Theodora Smintanke Strugariu aus Rumänien angerufen und ich habe sie zu ihrer Teilnahme an der Deutsch-Olympiade befragt. Hallo Theodora.
Hallo.
Also mich würde sehr interessieren, warum du Deutsch lernst und wie lange du schon Deutsch lernst.
Also ich lerne Deutsch seit 10 Jahren nun und es ist eine sehr witzige Geschichte. Also am Anfang mochte ich Deutsch nicht. Ich fand es sehr, sehr schwierig. Ich finde es noch sehr schwierig, aber nun glaube ich, dass Deutsch die Sprache meines Herzens ist, sozusagen. So hat meine Lehrerin damals gesagt.
Schön.
Ich finde, dass Deutsch sehr, sehr wichtig für uns ist. Also ich will eine Ausbildung hier in Deutschland machen.
Was für eine Ausbildung? Hast du dich schon entschieden?
Vielleicht Medizin.
Und jetzt nimmst du an der Deutsch-Olympiade in Hamburg teil. Ich muss gestehen, ich hatte auch nie davon gehört und bin darüber gestolpert jetzt und finde es total spannend. Wie war der Weg für dich dorthin als 17-jährige Rumänin?
Es war ein bisschen kompliziert. Also in Rumänien haben wir 3 Vorrunden gehabt. Also alles hat 3 Monate gedauert und dann wurden 2 Menschen aus Rumänien ausgewählt. Ja, wir sind beide hier bei der IDO.
Okay, und wie sehen die Wettkämpfe aus? Also in den Vorrunden in deinem Heimatland und jetzt auch auf der Deutsch-Olympiade in Hamburg. Was macht ihr da eigentlich für Wettkämpfe, um festzustellen, wer der Beste ist?
Also wir haben einige Proben in Gruppen, also wir müssen erstens ein Theaterstück oder ein Rap oder eine normale Präsentation vorbereiten und dann eine Improvisationsübung schaffen. Und dann müssen wir alleine einen Artikel schreiben.
Okay, und was fiel dir am schwersten von allen Aufgaben, die du bisher machen musstest bei der Olympiade?
Vielleicht der Artikel.
Okay, ist wahrscheinlich alles Übungssache.
Ja, genau.
Gibt es für dich bestimmte Wörter, die im Deutschen am schwierigsten auszusprechen sind?
Vielleicht sehr, sehr lange Wörter. Also ich kann den deutschen R nicht machen.
Okay.
Ja, in Rumänien machen wir so wie ein spanisches R.
Mhm, ein rollendes.
Wir rollen es.
Ja, ja. Das macht dich einfach nur interessanter, wenn du ein rollendes R machst, finde ich. Sehr schön. Theodora, vielen Dank, dass du mir einen Einblick gegeben hast in die Deutsche Olympiade. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und ganz viel Spaß und alles Gute.
Vielen Dank, alles Gute.
Ich bin sicher, diese Olympiade kennt am Ende nur Sieger. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ehrgeizigen Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.